würden, und der Referent des Abends kann mich dann gleich korrigieren, würde ich so erklären, man kann in der Theologie bei Gott anfangen und sagen, Gott ist der Schöpfer aller Menschen. Man kann bei der Theologie auch beim Menschen anfangen und sagen, der Mensch ist Geschöpf Gottes und sagen, alles vom Menschen her denken. Das wäre quasi die anthropologische Wende, die Rana vollzogen hat, und ich hoffe, dass ich nicht ganz korrigiert werde vom Referenten des Abends, den ich somit herzlich begrüße, Dr. Andreas Batlock. Warum laden wir einen Jesuiten aus München, der eigentlich in Vorarlberg geboren ist, zu diesem Vortrag nach Wien ein? Der Grund ist der, dass er, wie Karl Rahner, eben auch in der Philosophie beheimatet ist, also Theologie und Philosophie studiert hat, wie Karl Rahner Jesuit ist und intensiv mit der Aufarbeitung des Rahner Archivs und der Herausgabe der gesammelten Werke Karl Rahners befasst ist. Also er war wissenschaftlicher Leiter des Karl Rahner Archivs in München und er ist Mitherausgeber der 32 Bände und er ist stellvertretender Vorsitzender der Karl Rahner Stiftung, also im Kuratorium der Karl Rahner Stiftung. Ja, ich freue mich sehr, dass wir aus quasi erster Hand heute einiges über die Theologie Karl Rahners hören werden. Ich bin gespannt auf deinen Vortrag.
Guten Abend. Als Verfasser zweier Papstbücher pflege ich normalerweise zu sagen, Fratelli, Sorelle, buonasera. Der Herr Lesacher hat es gut auf den Punkt gebracht und ich könnte jetzt eigentlich alles zusammenklappen. Es ist ein sperriger Titel. Als Referent muss man immer Monate vorher irgendwie einen Titel erfinden oder zustimmen und weiß noch gar nicht, was man sagen will. Aber so ist es. Ich bin hier in Wien geweiht worden, in der Konzilsgedächtniskirche 1993. Da war Ihr Erzbischof noch ein einfacher Weihbischof. Und ich bin mir nicht ganz sicher, aber meine nächste Begegnung mit ihm war dann am Ende meiner Doktorarbeit, als ich einen Kardinal-Initzer-Förderungspreis bekommen habe, und das könnte in diesem Saal gewesen sein, im Dezember 2000, weiß ich nicht mehr. Und er hat damals vorarlbergerisch zu mir gesagt, Andreas, pass auf, sonst fällt der Scheck usser. Und ich habe gesagt, Christoph, ich sehe unseren Provinzökonom, ich glaube, dieser Scheck verlässt diesen Saal mit dem Pater Sperringer, nicht mit mir. So war es dann auch. Ich habe ja kein Konto. Also, Rahner schaut dann schon besser aus als der sperrige Titel, die anthropologische Wende. Mit Propheten ist das so eine Sache und Propheten können auch irren, und da gibt es eine Prophezeiung, ich habe leider meine Maus vergessen. Rahner ist tot, ich denke, bald auch geistig begraben. Wer hat das gesagt? Hans Urs von Balthasar. Er hat es geschrieben in einem Brief an den Herausgeber einer ziemlich konservativen Zeitschrift über Karl Rahner. 4 Jahre später ist Balthasar dann noch zum Kardinal ernannt worden, aber 2 Tage bevor er den roten Hut bekommen hat, ist er in Basel gestorben, hatte aber schon alle diese Dinge gekauft. Rahner ist tot, ich denke, bald auch geistig begraben. Ich würde sagen, der erste Teil ist eine Feststellung, unbestritten, der zweite ist ein Irrtum, ein gewaltiger Irrtum. Balthasar war von 1929 bis 1950 selber Jesuit, auch mit Rahner eigentlich befreundet, aber die Wege sind später auseinandergegangen und Polemiken und Sticheleien, das hängt auch mit dem Ausdruck anonymer Christ, prägten ihr Verhältnis über Jahre hinweg nach einer langen theologischen Entfremdung. Versöhnlichere Töne wurden dann erst in späteren Lebensjahren wieder angeschlagen, aber eine gewisse Distanz blieb immer, und das zeigt auch diese Prophezeiung. Aber eine ganz andere Einschätzung hat dann jemand anderer abgegeben, und das ist allerdings aus einem anderen Zeitpunkt, 1966, Johann Baptist Metz in einem Sammelband über Tendenzen der Theologie im 20. Jahrhundert. Heute ist in vielerlei Hinsicht aus dem bekämpften und auch kirchlich beargwöhnten Rahner ein rezipierter Rahner geworden. Seine kühnen Theologumina sind, gar oft gedankenlos, vereinfacht und vereinseitigt in vieler Munde. Dies darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich an Karl Rahners Namen das wohl erstaunlichste Stück Aufbruchsgeschichte der katholischen Theologie in unserer Zeit knüpft. Aufbruch einmal aus der erblassten und nicht selten erstarrten Formelwelt neuscholastischer Sprach- und Denkweise durch entschiedene Konfrontation der scholastischen Tradition mit den aus der neueren Transzendental- und Existenzialphilosophie aufgegebenen Fragestellungen. Aufbruch aus der unvermittelten Parallelisierung von systematischer und historisch-exegetischer Theologie mit Hilfe einer wenigstens in Ansätzen beispielhaft entfalteten theologischen Hermeneutik biblischer und theologiegeschichtlicher Aussagen. Sie sehen schon, bei Theologen geht es nur in ganz langen Sätzen, nicht nur bei Karl Rahner. Aufbruch aus der Gespaltenheit von Theologie und Kerygma, gemäß dem programmatischen Wort Rahners, das in Wirklichkeit die strengste, die leidenschaftlich der Sache allein ergebene, immer neu fragende, die wissenschaftlichste Theologie selber auf die Dauer die kerygmatischste ist. Aufbruch aus dem Amtsglauben der Theologen zum brüderlichen Glauben hin, mit Hilfe einer Glaubenstheologie, die gerade um den sich selbst suchenden, allzeit gefährdeten Glauben weiß, die sich darum vorzüglich als Theologie Aviatorum versteht, als brüderlicher Dienst an der Hoffnung aller. Aufbruch schließlich aus dem Weltanschauungsghetto zum Dialog in einer in ihrem geistig-gesellschaftlichen Pluralismus angenommenen Welt, längst bevor das Wort Dialog zum gedankenlos strapazierten theologischen Modejargon geworden ist. Alles Johann Baptist Metz, ein Feuerwerk natürlich. Ich habe es deshalb parallelisiert, man hat den Eindruck, Balthasar wollte Rahner am liebsten auf dem Friedhof der Theologie und Kirchengeschichte begraben sehen und vergessen sehen. Metz, der sich schon auch von seinem Lehrer und Freund Rahner absetzen konnte, wurde nie müde, zeitlebens nie müde, an Rahners hintergründige Präsenz in der Theologie zu erinnern. Nochmal Metz: Wenn nämlich die katholische Theologie heute schon wieder anderes sieht und weiter sieht als er, so nicht zuletzt deswegen, weil er sie mit seiner anthropologischen Wende der Gottesrede auf die Problemhöhe der Zeit und damit in eine produktiv-kritische Auseinandersetzung mit der Moderne geführt hat, wie kaum ein anderer zuvor. Und wenn ich ihn zuweilen einen Klassiker der modernen katholischen Theologie nenne, dann nicht, um ihn zu historisieren, sondern um zu betonen, dass Rahner ein Theologe ist, von dem man auch dann noch lernen kann und soll, wenn man schon zurückzufragen und zu widersprechen begonnen hat. Also Sie sehen, Metz war selten um gute Formulierungen verlegen. Zurückfragen und widersprechen, aber eben auch lernen, das lässt sich von Karl Rahner heute noch und wieder, weil nämlich 34 Jahre nach seinem Tod, der war am 30. März 1984, im Frühjahr 2018 eine, ich würde sagen, editorische Mammutleistung zu ihrem Ende gelangt ist, mit Veröffentlichung von Band 32.2 Register war die Edition sämtliche Werke abgeschlossen. Begonnen hat es 1989, als die Karl-Rahner-Stiftung in München sich zu dieser Ausgabe entschieden hat. Der erste Band ist dann 1995 erschienen, das war SW19. Es waren 32 Bände projektiert. Bei der Nummerierung ist es geblieben, aber de facto sind es 40 Bände. Warum? Weil es mehrere Teilbände gibt, 5, 6, 17, 21, 22, 24 und 32 sind jeweils in zwei und ein Band sogar in drei Teilbänden erschienen. Und das sind dann etwas mehr als 2 Meter im Buchregal und ungefähr 27.200 Seiten. Und ich verstehe natürlich, warum dann Studierende fragen, wann gibt es endlich eine CD-ROM? Einfach weil sie sich weder 2 Meter Platz leisten können, noch diese Ausgabe. Manche bestellen sie dann über mich, weil sie 40% Rabatt bekommen. Die Frage ist noch offen. Ich bin nicht mehr Leiter des Karl-Rahner-Archivs seit 2015 und im Kuratorium wird, vermute ich, darüber gesprochen, aber der Verlag will natürlich zunächst eine Ausgabe an den Mann oder an die Frau bringen, aber die Webseite des Karl-Rahner-Archivs informiert darüber. Anthropologische Wende ist natürlich ein Schlagwort. Eins, das oft automatisch mit Karl Rahner in Verbindung gebracht wird. Schlagwörter bringen auf den Punkt, sie verknappen, sie verdichten, sie fassen zusammen, aber sie können eben auch verfremden, verkürzen. Und da muss man fragen, wer setzt Schlagwörter in die Welt? Und Schlagwörter schlagen ja auch. Natürlich zum Who is Who in der Theologie gehört dieser Name Karl Rahner, eben weil er die Theologie im 20. Jahrhundert nachhaltig geprägt hat und ich würde schon sagen, darüber hinaus. Und wie es so vieles gibt, das mit seinem Namen in Verbindung gebracht wird, gibt es auch wirklich vieles, was auf ihn zurückgeht, was sich ihm verdankt, ohne dass sein Name dabei fällt. Entweder weil das gar nicht so breit bekannt ist oder aber weil sein Name absichtlich verschwiegen wird. Und es gibt auch Stichwörter, die überhaupt nichts mit ihm zu tun haben, aber ihm in die Schuhe geschoben werden. Das sind ja Theologinnen und Theologen mit der Invidia Clericalis oder der akademischen Eifersucht auch nicht anders als andere. Also diese Vorbemerkungen wollte ich machen und ich möchte mich damit nicht dem mir gestellten Thema entziehen. Karl Rahner, die anthropologische Wende, dafür haben mich Erhard Lesacher und Piotr Kubiasek angeworben. Ich teile mein Referat in zwei Teile ein. Wer war Karl Rahner und was meint anthropologische Wende? Das Kürzel Rahner Vorgrimler, das kennen Sie vielleicht, das steht für das kleine Konzilskompendium, gut, aber mit der Theologie Karl Rahners kommt man heute nicht mehr so ohne weiteres in Verbindung. Warum? Weil es den Bologna-Prozess gibt oder gab an den Universitäten und den entsprechenden Modularisierungsterror. Als ich das letzte Mal in Innsbruck einen Lehrauftrag hatte, hat der Herr Niewiadomski gemeint, du darfst aber kein einziges griechisches und lateinisches Wort verwenden. Und dann habe ich gesagt, warum? Ja, da gibt es so viele Bachelorstudenten und Seniorenstudenten. Und dann habe ich gesagt, ja, nie wieder müssen wir zwei Drittel unserer Quellen in den Sand schreiben. Naja, Karl Rahner gilt als zu schwer, in so einem Prozess seine Sätze zu lang, zu verschachtelt, die Gedankengänge zu kompliziert, zu neuscholastik, lastig auch, eine Denkwelt, die mit dem letzten Konzil fast verschwunden ist. Viele dem Zweiten Vatikanischen Konzil verpflichteten Christen und Zeitgenossen ist er nach wie vor ein Begriff. Und viele Zeitgenossen vermissen ihn auch. Seine theologischen Abhandlungen ebenso wie seine kritischen Stellungnahmen oder Einwürfe zu kirchlichen oder kirchenpolitischen Vorgängen, seine Predigten und seine Meditationen. Oft wird er auch eingeteilt, der fromme Rahner und der wissenschaftliche Rahner, für ihn war das eins. Manchen gilt er als Jahrhunderttheologe, was er an Öffnung in Kirche und Theologie bewirkt hat, wirkt trotz allem nach, auch wenn es heute andere Personen und andere Themen gibt. Es gibt aber keine Rahner Schule. Es gibt eine Ratzinger Schule, das wissen Sie, die hat sich, solange Josef Ratzinger Papst war, im Spätsommer immer in Castel Gandolfo getroffen, auch mit Christoph Schönborn beim Theologenpapst. Karl Rahner hat prominente Doktorandinnen und Doktoranden gehabt. Ich habe hier ein bisschen Name-Dropping gemacht, nur damit Sie mal sehen, wie das weltweit so war. Ich nenne Johann Baptist Metz und Herbert Vorgrimler, Karl Lehmann, der aber nie sein Assistent war, Helmut Erhardter hier in Wien, Paul Michael Zulehner, Heinz Schuster, Adolf Darlab, Regina Bäumer und Marlies Mücke, Werner Post, Georg Evers, Harvey Egan und Leo Donovan aus den USA, Wendelin Knoch, Hermann Pius Siller, Kuno Füssel, Karl-Heinz Ohlig. Das ist nur eine Auswahl. Aber noch einmal, eine Schulbildung, die hat nie stattgefunden, das wollte Rahner auch nicht, für ihn war Theologie Dienstleistung. Er habe immer Theologie betrieben um der Seelsorge, um der Predigt, um der Verkündigung willen. Das war eine gesprächsweise gefallene Aussage, die er mal gemacht hat gegenüber dem ORF Peter Pawlowski. Was bleibt dann? Das ist schwer zu sagen, aber das Beste, was einer Theologin oder einem Theologen eigentlich passieren kann, ist, dass sie eingehen in die Theologie, dass ihr Denken einfließt, ohne dass dabei immer aufs Copyright geschielt wird, wie das heute vielfach der Fall ist. Ich. Natürlich, wenn Credits gesammelt werden und andere Geschichten, dann ist das so. Rahners Bibliografie umfasst ungefähr 4000 Nummern. Wenn man da jetzt die Übersetzungen und die Nachdrucke abzieht und die Neuauflagen, bleibt immer noch ein Riesengebirge, wie das Karl Lehmann genannt hat, von ungefähr 1800 Nummern. Das muss man schon herkriegen. Sie wissen, dass sein älterer Bruder Hugo Rahner auch Jesuit war, 4 Jahre älter, bis in die 50er Jahre. Das ist eine dieser Rahner Fiorettis oder Schnurren, haben die im Regal immer verglichen, wer hat mehr veröffentlicht. Das hat sich dann umgedreht, weil Hugo Rahner an Parkinson erkrankt ist, was in den 60er Jahren eigentlich ein Todesurteil war. Und da hat ihn dann der jüngere Bruder eigentlich überholt. So ein Riesengebirge wird natürlich auch als Steinbruch verwendet. Wer sucht, findet Belege für oder gegen eine Position. Und das ist auch die Krux. Ich glaube, Karl Rahner muss ganz oft herhalten für Positionen, die gar nicht die seinen waren. Er wird aus dem Zusammenhang gerissen. Ein kontextloser Rahner wird dann zum Kronzeugen für oder wider eine Position, ein Stimmzettel, pro oder contra. Ein Text erklärt sich aber oft aus dem Kontext und vieles ist sonst Spekulation. Und eine Predigt ist was anderes wie eine Meditation, eine wissenschaftliche Abhandlung, etwas anderes als ein Abstract. Das muss man berücksichtigen. Ich habe das auch gelernt im Zuge der Herausgabe von manchen Rahner-Bänden. Für die Kirche wie für die Theologie gilt, trotz Bologna und trotz eines, ich würde es mal nennen, ekklesiologischen Pragmatismus, der nur noch von Strukturfragen beherrscht wird und Reformforderungen am laufenden Band stellt, wir brauchen gute Theologie und wir brauchen exzellente Theologie. Und ich glaube, sowas ist bei Karl Rahner zu finden. Vielleicht noch nicht heute und morgen, aber wie Karl Lehmann mal sagte, übermorgen. Es bleiben zunächst Eindrücke, die Karl Rahner hinterlassen hat. Hier sehen Sie einige dieser Bände, also wie gesagt 2,5 Meter ungefähr, wenn man alle nebeneinander stellt. Wirklich eine editorische Meisterleistung. Und ich sage das nicht nur, weil ich meinen Doktorvater Karl-Heinz Neufeld 2005 abgelöst habe im Herausgeberkollektiv als kleiner Zwerg neben Metz, Vorgrimmler, Lehmann und auch Albert Raffelt. Von den genannten lebt jetzt nur noch Raffelt und ich. Die waren alle ganz nah bei Karl Rahner dran. Es war damals ein Vorschlag des Provinzials und ich habe da auch was lernen können. Aber natürlich neben Großen wirkt man wie ein Zwerg. Die Edition kann sich sehen lassen und sie muss Vergleiche mit anderen Gesamtausgaben nicht scheuen oder gesammelten Schriften, wenn man denn Vergleiche mit so ganz unterschiedlich gestalteten Ausgaben wie den von Matthias Josef Schäben, Guardini, Henri de Lubac, Walter Kasper, Hans Küng, Peterson, Bernhard Welte oder eben auch Johann Baptist Metz von Johann Reikertsdorfer in 8 Jahren oder 5 Jahren gestemmt oder Raimund Schwager, wenn solche Vergleiche sinnvoll wären. Andere Werkausgaben waren aber finanziell und personell viel besser ausgestattet, nicht unbedingt gelungener. Es gibt sehr berührende, herzzerreißende Bekundungen, was Karl Rahner als Priester und als Seelsorger, als Theologe und als Schriftsteller, als Prediger oder als Nothelfer in ganz praktischen Lebensfragen bewirkt hat. Auch das gibt es. Er wirkt also nachhaltig so oder so. Zu seinem Werk, wer Karl Rahner wirklich kennt, weiß, dass er so gut wie zu allen Fragen Stellung genommen hat, nicht weil es ihn gedrängt hat, sondern weil er gedrängt wurde. Für manche ist er deshalb zum Bannerträger einer hypermodernen Kirche geworden, bis man dann mit Enttäuschung feststellen musste, dass er tief verwurzelt ist in der neuscholastischen Theologie, von der sich die Kirche verabschiedet hat, ohne aber einen guten Ersatz zu finden für diese Schule und ich würde sagen auch Schulung des Denkens. Karl Rahner konnte kreativ umgehen mit Tradition, so hat das Metz einmal gesagt. Und deshalb konnte er dann auch reagieren auf die Fragen und Fragestellungen, auf die die Neuscholastik keinen Zugang finden konnte. Warum? Weil es ein geschlossenes und deswegen mit der Zeit steril gewordenes System geworden war. Ich gehe darauf noch ein. Die großen, die runden Gedenktage, 100. Geburtstag 2004, 25. Todestag 2009, die liegen hinter uns. Und man kann natürlich immer sagen, ist da nicht längst alles schon gesagt und kommentiert und beeinsprucht und gepriesen und analysiert. Die Bandbreite der Würdigungen, die reicht, wie gesagt, vom Kirchenvater der Moderne bis zum Zerstörer der Kirche oder auch Manipulator des Konzils. Also wer das immer so nachplappert, blamiert sich eigentlich selbst, aber es ist schon interessant. Er wird oft auch verantwortlich gemacht für all die Einbrüche, die es unbestritten nach dem Zweiten Vatikanum gab. Karl Rahner also als Sündenbock oder als Heiliger. Die Eckdaten seines Lebens, das ist schnell gesagt eigentlich. Geboren am 5. März 1904, 3 Wochen nach der Matura, nach dem Abitur eingetreten, da hat man nicht ein freiwilliges soziales Jahr oder sonst was eingelegt. Sein Bruder war vor ihm eingetreten, Hugo Rahner war noch im Ersten Weltkrieg, hat die Kaiserzeit noch erlebt. Karl Rahner 22 eingetreten, im April, wo? In Tisis bei Feldkirch. Warum? Weil es in Deutschland einfach noch nach den Bismarck-Gesetzen, den Jesuitengesetzen, keine großen Studienhäuser gab. Er war also zuerst in Tisis bei Feldkirch, heute eingemeindet im Noviziat, hat dort den ersten Teil seiner Philosophie gemacht, dann in Pullach bei München, wo 1924/25 ein riesiges Kolleg gebaut wurde, das 50 Jahre später schon wieder verlassen wurde, als die Jesuiten in die Innenstadt nach Schwabing gezogen sind. Weitere Studien dann in Falkenburg, das ist ungefähr 50 Kilometer zur deutschen Grenze in den Niederlanden, auch ein großes Studienhaus. Priester war er 1932, Ende Juli, 4 Tage vor der letzten irgendwie noch demokratischen Wahl in Deutschland, wo die NSDAP damals ihren historischen Höchststand hatte, alles andere war dann undemokratisch. Promotion in Innsbruck 1936. Ursprünglich sollte Karl Rahner Philosophieprofessor werden in Pullach und er wurde dann, wie er mal sagte, umgepolt oder umdirigiert, das hing mit personellen Engpässen in Innsbruck zusammen. In Innsbruck hat er auch die ersten Lehrerfahrungen gesammelt, aber das ging ganz kurz. Er hat im Wintersemester 37/38 begonnen. Am 10. März 38 war der Anschluss und von März bis Juli 38 haben die Nazis sukzessive die Fakultät ausgehöhlt, im Juli 38 dann geschlossen. Die Jesuiten hatten Indizien, dass da was im Gange ist und haben die Priesterausbildung fortgesetzt mit einer kirchlichen Hochschule, die im Canisianum, einem Priesterseminar, beheimatet war und das ging bis Oktober 39 weiter. Dann haben die Nationalsozialisten das Canisianum beschlagnahmt, um den Boden unter den Füßen wegzuziehen. Stellen Sie sich mal vor, Sie sind in Leipzig bei Vorträgen bei Oratorianern, Karl Rahner, er kommt nach Innsbruck zurück und das Jesuitenkolleg ist von Gestapo umstellt und er hat eine Stunde Zeit, seinen Krempel zu packen und wegzugehen. Gauverbot. Also er war persona non grata. Ich sage das deshalb, um in Erinnerung zu rufen, was das für eine Wissenschaftsbiografie heißt. Ich bin promoviert, habilitiert, kumulativ, stecke sozusagen in den Startlöchern und dann kommen politische Bedingungen, die das alles verunmöglichen. Ein paar Tage im Schloss Stratzberg bei Schwarz, dann hier in Wien. Seelsorgstätigkeit, Mitarbeit im Institut von Prälat Karl Rudolf. Innitzer, Kardinal Innitzer hat da auch von seinem Arbeitskreis gesprochen, mit einer Bemerkung dann auch den Argwohn der Gestapo auf sich gezogen. Leute wie Erich Pschiwara oder Alfred Delp waren in dieser Zeit in Wien. Margarete Schmidt hat in einem sehr berührenden Artikel daran erinnert. 1944 im Sommer sagte dann der Provinzial zu Rahner, kommen Sie nicht aus Bayern nach Wien zurück. Er war im Sommer immer in der Seelsorge in Niederbayern. Und er hat dann nach Kriegsende zunächst 3 Jahre in Pullach bei München Theologie doziert. Ist eigentlich eine philosophische Hochschule, aber für aus dem Krieg heimkehrende Jesuiten, die man ganz schnell geweiht hat, damit sie nicht eingezogen würden, was aber nicht geklappt hat, da wurde Theologie nachgeholt. Alois Grillmeier war damals auch dort. Und er ist dann erst im Sommer 1948 nach Innsbruck zurückgekommen. Also stellen Sie sich mal vor, fast 10 Jahre Unterbrechung. Und dann begann seine große Zeit. Also das war die, auch die längste zusammenhängende Zeit an einem Ort von 1948 bis 1963. Damals ist die ganze Welt nach Innsbruck gekommen, wegen Hugo und Karl Rahner, Josef Andreas Jungmann, Johann Pater Lackner auch. Und warum ging das so leicht? Ich habe das Wort ja schon genannt, Neuscholastik, weil alles auf Latein war. Also es war easy, von Buenos Aires oder Washington oder aus Manila nach Innsbruck zu kommen. Die Vorlesungen waren auf Latein und es gab dieselben Lehrbücher mehr oder weniger überall. Bis 1963, wie gesagt, war er dort. Dann gab es ein Intermezzo in München auf dem Romano Guardini Lehrstuhl. Dort hatte er fortlaufenden Erfolg. Guardini hat über Dostojewski, Rilke und andere Dinge geredet. Rahner hat schwer Dogmatik gemacht. Fortlaufender Erfolg hieß, er hat vielleicht mit 400 Hörerinnen und Hörern begonnen. Am Schluss waren es dann vielleicht 150. Und dann hat er 1967 noch einen Ruf nach Münster bekommen. Das heißt, da war er ja dann schon ziemlich alt und da brauchte es einen Sondererlaubnis der Staatsregierung NRW, dass ein so alter Mann noch eine Professur bekommt. 1971 dann vorzeitig emeritiert, weil er gesundheitliche Probleme hatte. Sie wissen, er war Peritus auf dem Zweiten Vatikanum, Berater von Kardinal Franz König und hat sich ziemlich verausgabt. Wurde auch von anderen Bischöfen und Kardinälen wie Julius Döpfner München angezapft. Ja, und der Georg Sporschil, der in Innsbruck, auch in Wien, auch kein Unbekannter ist, der immer wusste, dass man Rahner mit Eis und mit Ausflugsfahrten und mit Zirkus ködern kann, um Artikel für den Entschluss zu bekommen, eine Zeitschrift, die es leider nicht mehr gibt, der hat dann auch geschaut, dass Rahner 81 nach Innsbruck zurückkam, eigentlich zu den Anfängen zurück, und dort ist er dann am 30. März 1984 gestorben, also gut 4 Wochen nach seinem 80. Geburtstag. Da haben schon große Feiern begonnen in London, in Freiburg, anderswo. Rahner ist gerne gereist, aber für ihn war es als alter Mann schwierig, auf den Flughäfen diese langen Distanzen zu bewältigen, und er hat sich irgendwie verausgabt und war erschöpft. Ja, ich habe damals ein Freisemester in Israel verbracht, als er in der Uniklinik gestorben ist. Ich war noch nicht Jesuit, aber neben mir, als am Tag darauf in Israel die Meldung kam, auf Englisch natürlich, saß Georg Spaschil. Und der hat damals feucht die Augen bekommen. Das ist mir geblieben, hat mich auch sehr irritiert, so ein in der Sozialarbeit steckender Jesuit, ein dichter Moment. Und ich habe gemerkt, Karl Rahner kann Anteilnahme auslösen. Und das kann er immer noch. Manche sagen, Gott sei Dank ist er mit 80 gestorben, weil ihm dann erspart geblieben ist, was so ab Mitte der 80er Jahre über die Kirche Österreichs eingebrochen ist mit Bischofsernennungen, die ganz offensichtlich die Ära König relativieren und korrigieren sollten. Das wissen Sie alle, wo man die Maria Troster Erklärung ähnlich wie die Königsteiner Erklärung in Deutschland umdrehen wollte. Daraus hat ja Johannes Paul II. Auch kein Hehl gemacht. Und mit Kardinal König war ja Karl Rahner sehr, sehr verbunden. Ich möchte mir gar nicht ausmalen, zu welchen Stellungnahmen und Kommentaren er sich hätte hinreißen lassen können, welche Wortspenden, wie man heute sagt, er abgegeben hätte. Und nicht wenige heute rezipieren ihn ja ausschließlich unter dieser Attitüde des alten, zornigen Mannes. Ich finde das unfair, aber man hat dann sein Klischee natürlich und damit lässt sich leichter umgehen, als wirklich mit jemandem umzugehen. Ja, Karl Rahner wurde auch instrumentalisiert und nicht jeder, ich habe den Namen Spaschil ja schon erwähnt, hat ihn dann so charmant für seine Zwecke eingespannt wie Georg Spaschil, der eben wusste, wo Karl Rahner so bestechlich ist. Er hatte keinen Führerschein. Seine Sekretärin in Innsbruck, da hat er manchmal gesagt, ach Frau Öppel, jetzt hätte ich gern einen Espresso in Trient. Also Innsbruck-Trient ist ja nicht so ohne, auch auf der Brennerautobahn. Er ist gleich eingeschlafen, wenn er ins Auto gestiegen ist. Als die auf der Autobahn waren, sagt er zu Frau Öppel, jetzt lass mal das Rössle springen. Schneller, schneller, hat sie gesagt, Pater Rahner, ich bin verheiratet, ich habe eine Tochter, ich möchte überleben. Schlief wieder ein, sie ist aufs Tempolimit runter, sofort wieder aufgewacht, ist da was kaputt. Espresso in Trient, 10 Minuten und dann sagt er, jetzt können wir wieder zurück. Also das geht 2 Stunden, diese Fahrt. Ja, das sind so, ich nenne das immer die Rana Fioretti, aber es macht einen großen Theologen, vor dem man einen Heidenrespekt hat, auch menschlich. 1979, also mit 75, gab es eine Festfeier. Walter Kasper hat damals die Laudatio gehalten, damals noch Professor in Tübingen, später Bischof von Rottenburg-Stuttgart, jetzt emeritierter Kurienkardinal. Und Rahner hat da in seiner Dankesrede auf die Laudatio reagiert und da steht drin, natürlich bin ich kein Kirchenvater, natürlich habe ich keine epochale Theologie gemacht, sondern war ein ganz normaler Theologe, der seine Pflicht zu tun versuchte und das auch oft nicht besonders gut getan hat, sondern so als kleiner armer Sünder durch die Weltgeschichte pilgerte und sich hintendrein wunderte, was die Leute bei den Selbstverständlichkeiten alles fanden, die ich eigentlich zu sagen hatte. Denn über den lieben Gott, über seine Ewigkeit, über unsere Sünde und Armseligkeit, über unsere absolute Verwiesenheit auf Gott haben andere genauso viel und meistens auch viel Besseres gesagt. Ja, das ist natürlich schon auch ein bisschen Pathos und Rhetorik. Da war aber auch Josef Ratzinger anwesend, damals Erzbischof von München und Freising, und den hat er so ins Visier genommen und gesagt, ich danke natürlich allen, die hier gesprochen haben, besonders dem Herrn Kardinal. Da darf ich ja doch gestehen, dass ich im Laufe meiner eigenen Kirchengeschichte nicht immer so wohlwollende und verständnisvolle Worte gehört habe wie heute aus dem Munde des Herrn Kardinal. Auf der anderen Seite, und das ist mir ebenso ernst, bitte ich alle meine Zeitgenossen und die späteren von Herzen, solche Schwierigkeiten, wie sie eigentlich ein normaler Mensch mit der konkreten Kirche immer gehabt hat, nicht besonders aufzubauschen, zu dramatisieren, so zu tun, als ob ich da die fürchterlichsten Qualen und Martyrien des Geistes hätte ausstehen müssen. Das ist einfach nicht wahr. Für einen normalen Jesuiten ist das kein entsetzlich aufregendes Ereignis, wenn ein Buch in der Zensur hängen bleibt. Na ja. Angedeutet ist da immerhin, dass Rahner mehrmals Schwierigkeiten hatte ab den 50er Jahren. Da ist ja 1950 die Dogmatisierung gewesen, das einzige Mal im Übrigen, wo die Unfehlbarkeit in Anspruch genommen wurde eines Papstes. Und da blieb sein Mariologie-Manuskript jahrelang in der ordensinternen Zensur hängen. Der Vatikan hat sich dann auch dahinter versteckt. Diese Dinge sind alle publiziert im Band 9, im mariologischen Band. Und da ist schon interessant, wenn Briefe zitiert werden, die so ein bisschen in die Seele von Karl Rahner schauen lassen. Also so cool hat er das dann nicht immer auch aufgefasst und er hat schnell eine Schreibsperre bekommen, wenn man ihn blockiert hatte. Er hatte mächtige Gegner, aber natürlich auch Freunde. Und wenn sich die Älteren unter Ihnen erinnern, die Festschrift zum 60. Geburtstag 1964, Gott in Welt, Hugo Rahner sagte mal, das ist so banal wie Arsch in Hose, zwei dicke Bände, da gab es eine Tabula Gratulatoria, ich glaube mit über 200 Namen, unter denen viele Bischöfe, Kardinäle, Patriarchen, und das war halt ein Hinweis an den Vatikan, wie geht ihr mit dem um? Und Sie müssen sich ja mal vorstellen, dass Rahner Berater von Kardinal König war, offizieller Peritus des Vatikanischen Konzils, und man wollte dann verhindern, dass er am Konzil überhaupt aufscheint mit Intrigen. Johannes der 23. wusste das natürlich gar nicht, da gab es dann mehrere Interventionen, unter anderem von Konrad Adenauer, den jemand angerufen hat. Da gibt es so einen Theologen, Rahner, und es ging dann doch. Er war auf dem Konzil eine große Gestalt, aber es ging nicht darum, ich, sondern er hat da was vorwärts bringen wollen. Ich habe von Josef Ratzinger geredet. Monate nach diesem Festakt hat Karl Rahner einen offenen Brief im Publikforum publiziert, der kam später in der Süddeutschen Zeitung, um gegen die Verhinderung von Johann Baptist Metz in der Nachfolge Heinrich Fries in München zu protestieren. Sehr pathetisch, ich protestiere wie Emile Solange-Accuse. Er hat auch den bayerischen Kultusminister Hans Mayer scharf angegriffen. Da gibt es bis heute widersprüchliche Varianten, wer da wen schützen wollte. Heute tut man das nicht mehr so sehr, weil das der Karriereplanung schadet. Typisch ist vielleicht, dass Pater Rahner seinen Protest am Provinzial vorbei, der mal sein Schüler war, Alfons Klein, war 2 Jahre mein Zimmernachbar in München, an ihm vorbei veröffentlicht hat. Und dann hat ihn natürlich der Klino, wie der Pater Klein hieß, zitiert in die Zentrale. Da gibt es dann die Anekdote, dass er gesagt hat, bitte nehmen Sie Platz, Pater Rahner. Der hat sich in ein Fauteuil fallen lassen, ist mit dem Kopf an der Wand angestoßen und hat geschrien. Und die Sekretärin draußen hat gemeint, jetzt hat ihm der Pater Provinzial eine geknallt. Und das ist dann jahrelang im Orden herumkursiert. Und der Pater Klein hat ihm gesagt, Pater Rahner, warum haben Sie denn nichts gesagt vorher? Und dann sagt Rahner, ich habe Sie nicht informiert, weil Sie Nein hätten sagen müssen, ich wollte Ihnen Probleme ersparen. Und das ist Karl Rahner, er hat da einen Rüffel in Kauf genommen und hat gesagt, aber ich nehme den Pater Klein aus der Schusslinie. Noch eine Anmerkung an die Adresse von denen da oben bei diesem Festakt. In aller Bescheidenheit würde ich aber natürlich auch die großen Führer und Mentoren der Kirche, die Bischöfe und Päpste, bitten, bei ihrem Regieren immer auch daran zu denken, dass sie es mit Menschen und nicht mit Paragraphen zu tun haben. Daran zu denken, wie schwer es unter Umständen neben anderen auch ein Theologe hat, seine Pflicht zu tun und zu sagen, was er denkt, empfindet, glaubt, erkannt zu haben. Er hat eben auch ein gewisses Recht, das und jenes in der Kirche anders zu wünschen. Und da würde ich sagen, dass sich unter Papst Franziskus mindestens atmosphärisch, wenn auch nicht immer inhaltlich, schon einiges geändert hat, weil man heute über Dinge sprechen und nachdenken kann wo man früher vielleicht in Ketten gelegt und in der Engelsburg verrottet wäre oder in irgendeinem Gefängnis der Glaubenskongregation. Einmal habe ich selber mit ihr als Chefredakteur Bekanntschaft gemacht. Das ist nicht wahnsinnig angenehm. Man kann immer sagen, das sind so Bescheidenheitstopoi eines alten Theologen, wenn er eben auf Laudationes reagieren muss, vielleicht. Ich würde sagen, es bleibt, dass Karl Rahner ein Meister des Denkens, ein ungewöhnlicher Seelsorger war und im Übrigen immer beides zugleich. Es gibt viele Jesuiten, die sagen, ich bin Wissenschaftler, ich habe keine Zeit für Seelsorge. Bei ihm ist das Erstaunliche, dass er immer beides getan hat. Und präsent ist er ja nicht nur mit Klassikern, die Titel kennen Sie von der Not und dem Segen des Gebetes 1949 oder Worte ins Schweigen, sein erstes Buch 1938, übrigens Meditationen aus einer Zeitschrift hier in Wien. Die werden seit 70, 80 Jahren gelesen. Und man muss jetzt nicht Anselm Grün eins auswischen oder anderen, aber fragen Sie sich mal, ob die heutigen Star-Autorinnen und Star-Autoren in 70 oder 80 Jahren noch gelesen werden können. Bei Rahner ist es der Fall. Und er ist trotzdem auch präsent mit bahnbrechenden theologischen Spitzenartikeln, die einfach Schneisen geschlagen haben in die theologische Landschaft. Ich stütze mich oft auf Metz, weil der einfach so gut formulieren kann. Aus meiner Sicht ist Karl Rahner eine Autorität, Referenz, selbst dort, wo es nicht auf den ersten Blick einsichtig ist. Und Metz hat in einem Gedenkband 1985 drei Charakteristika hervorgehoben, warum Karl Rahner zu vermissen sei. Und ich übernehme sie da als Struktur für meine Überlegungen. Erstens, seine Kunst zu erben. Und das will sagen, Traditionen auf eine nicht-traditionalistische Art und Weise zu retten. Der zweite Punkt, seine Fähigkeit zur schöpferischen Reduktion. Also banal gesagt, wie sage ich es dem Mann im D-Zug oder im Regionalexpress von Wien nach Burkersdorf oder so. Und eben seine Autorität. Zitat Metz. Karl Rahner zu vermissen, das heißt auch das zu vermissen, was ich, gewiss gegen seinen Einspruch, seine Autorität nennen möchte, die so viele höchst unterschiedliche Leute anzog und die sich an ihn wenden ließ. Junge und Alte, Gläubige und Ungläubige, Autoritätsträger und Autoritätsentwöhnte. Diese Autorität ist kaum gut zu beschreiben. Ich meine jedenfalls eine Autorität, die man nicht hat, durch Amt und Insignien, sondern die man ist. Sie speiste sich bei Karl Rahner nicht nur aus einer immensen Erkenntnisautorität, nicht nur aus der Autorität durch Bildungs- und Ausbildungskompetenz, viele Elemente fließen ihr zusammen. So war es wohl jene Autorität des Verstehens, die gepaart ist mit einer großen, oft sehr schutzlosen Bescheidenheit und mit äußerster intellektueller Redlichkeit und Verlässlichkeit. Ja, ist schön, wenn man sowas über jemanden sagt, aber man sieht einfach, Rahner war und ist eine Marke. Und trotzdem, natürlich verblasst die Erinnerung an ihn. Jetzt ist er ja über 30 Jahre tot oder verschwindet sehr. Und ich frage mich immer, wenn ich sage, er hat Kirchen- und Theologiegeschichte geschrieben, er ist nicht daraus wegzudenken, im Übrigen auch nicht wegzuloben. Das kann man ja mit Lob auch tun. Was bewirkt das dann wirklich unter heutigen Studierenden, denen oft nicht bewusst ist, was alles auf ihn zurückgeht, wo eben nicht seine Etikette drauf ist? Aus meiner Sicht ist er nicht passé, aber Theologiegeschichte hat halt manchmal auch die Tendenz zu musealisieren. Was bleibt bei ihm? Stichworte einfach nur. Er war einer, der Einweisungen in die Erfahrung des Glaubens versuchte. Seine Theologie hat er immer als Einübung in den Glauben und Einweisung in den Glauben bezeichnet, einfach weil er von der lebensdienlichen Kraft dieses Glaubens zutiefst überzeugt war und mit ungemeiner Energie eben daran gearbeitet hat. Metz hat das die Hebammenkunst des Fragens genannt, also der klassische Topos, der Maieutik von Sokrates. Und das hat ein Johann Baptist Metz erfahren, ein Georg Sporschil, viele andere auch, ganz normale Christen, einfache Leute oft, die sich auch an Karl Rahner gewendet haben. Er saß ja auch regelmäßig im Beichtstuhl und hat jahrelang in Innsbruck sonntags gepredigt, daraus sind einige Bücher entstanden. Er hat einfach fasziniert, und zwar nicht nur am Katheder im Madonnensaal, sondern eben auch im Sprechzimmer eines Jesuitenkollegs, etwas, wofür sich andere große Gelehrte zu schade waren. Und ich finde schon, dass es etwas Schönes ist, wenn ein Johann Baptist Metz sagt, er war nicht nur Lehrer Theologie, sondern Vater meines Glaubens. Das sagt man nicht so dahin, nur weil es der Doktorvater ist. Ich würde ergänzen, Karl Rahner ist für viele der Vater eines erwachsenen Glaubens geworden und gewesen, und das ist nicht wenig. Und diese Autorität hat er eben auch über seinen Tod hinaus. Ja. Und jetzt ist natürlich Karl Rahner, auch weil es die Gesamtausgabe gibt, die sämtlichen Werke von allen Ecken und Enden historisch betrachtet und exegetisiert worden. Aber es geht darum, wie kann man ihn konstruktiv weiterdenken, wie das ein Magnus Stried in Freiburg tut, eine ganz andere Generation, meine Generation. Vieles verblasst einfach, aber viele Theologumena, die für uns heute so selbstverständlich geworden sind, weil sie einfach allgemein gut geworden sind, die haben mit ihm zu tun. Allgemeiner Heilswille oder Heilsoptimismus oder das Wort vom anonymen Christen, gegen das Balthasar Sturm gelaufen ist und Rahner hat gesagt, es geht mir nicht um diesen Ausdruck, es geht mir einfach darum, dass von 6 Milliarden Menschen, die es damals waren, ja nicht 4 Milliarden in der Hölle sind, nur weil sie keine katholischen Christen sind. Und er konnte da schon fragen am Münchner Hauptbahnhof, ist der katholisch und der, kommen die alle in die Hölle, wenn sie nicht katholisch sind? Das sind schon Fragen, die Menschen beschäftigen. Sowas wäre bei uns in Deutschland eigentlich oder in Österreich nicht möglich. Karl Rahner in einem Glasfenster in den USA, in der Grace Cathedral in San Francisco, mit Karl Barth und Paul Tillich, und zwar im rechten Fenster. Einige erkennen es vielleicht, er hat schwarzen Anzug, weißes Hemd, schwarze Krawatte. Hier. Ja. Also das ist typisch amerikanisch. Ich war 9 Jahre in der American Catholic Society of Theology für Karl Rahner. Da haben wir einen anderen Zugang dazu, aber die Amerikaner sind so. Es gibt seit einigen Jahren die Karl Rahner Lecture, die wir in München begonnen haben. Und die Lecture 2014 trug den Titel »Wie tickt Karl Rahner?« Da hat mich dann gleich jemand attackiert, das sei so salopp gesagt oder despektierlich, aber gefragt hat da Karl-Heinz Neufeld einfach danach, wie denkt Karl Rahner, aus welchen Quellen speist er sich, woher bezieht er seine Gedanken eben, wie tickt er? Ja, kann man online nachlesen. Die Trennung in einen frommen Rahner, spirituellen Rahner und in einen wissenschaftlichen Rahner, die hat er eigentlich nie hingenommen. Aber in der Rezeption ist genau das passiert. Da sind die Worte in Schweigen, das kleine Kirchenjahr von der Not und dem Segen des Gebetes. Da ist der Grundkurs des Glaubens, eigentlich eher für Lieschen Müller als für Dr. Elisabeth Müller geschrieben. Aber auch der Grundkurs ist nicht ganz leicht. Er hat natürlich auch schwere Kost zugemutet, Probleme auf den Punkt gebracht, argumentiert. Er hat die Tradition sehr gut gekannt. Er hat geschaut, wie kann man das anders sagen als in neuscholastischen Kategorien. Und das hat viele angezogen und fasziniert. Banal gesagt einfach, wie geht das Alte neu sagen? Das muss ja jeder Prediger sich auch fragen, aber kann eben auch nicht jeder. Natürlich hat er sich Gedanken darüber gemacht, wie Ausdrücke wie Natur, Fleisch, Geist, Gnade, Analogie ausgedrückt werden können, so dass es verstanden wird. Und er hat natürlich in Prüfungen oft einfach gefragt, zur Überraschung der Prüfungskandidaten, die gemeint haben, da kann man so dahin plaudern, ja, was sagt denn da das Konzil von Nicäa oder Chalcedon oder Lateran IV oder Trient oder Vatikanum I dazu? Und da hatte er den Denzinger Schönmetze in der Hand. Ein Kompendium von Glaubenswahrheiten, die gut und wichtig sind, aber ich zitiere immer sehr gern Papst Franziskus, mit dem Denzinger allein kann man keine Theologie machen. Johann Baptist Metz hat das so auf den Punkt gebracht, das hatte ich schon hier. Hier regiert nicht ein klassischer Fragekanon, hier werden nicht nur Fragen behandelt, die vom System her zugelassen sind, der Kanon ist das Leben. Nicht das geschmäcklerisch Ausgewählte, sondern das Aufgedrängte, das Unbequeme. Rana hat sich nicht einfach für das Interessante interessiert, sondern sich von der Not, den Fragen der anderen beispiellos verpflichten lassen. Und das ist das, was ich mit dem Pawlowski-Zitat am Anfang im ORF 1980 gemeint habe, Theologie um der Verkündigung, um der Seelsorge willen. Das ist deshalb nicht narrative Pastoraltheologie oder Religionspädagogik, auch ein Vorwurf, den es so ihm, über ihn gab. Und Hans Küng, mit dem er sich im Übrigen in Sachen Unfehlbarkeit überworfen hat, hat einen sehr kritischen Artikel gegen Rana mit einer Captatio Benevolentiae begonnen, in der steht, ungezählte Türen hat er, der unermüdlich Vorstoßende unserer Generation, mit starker Hand geöffnet. An Fragen gerührt, an die sich kein katholischer Theologe heranwagte. Umgestellt, was ihm nicht am richtigen Platz zu stehen schien, andere Akzente gesetzt, von den Höhen der Gottes- und Christuslehre angefangen bis zu den ganz praktischen Fragen der Pfarrgemeinde und der persönlichen Spiritualität. Kühn neue Antworten gegeben, die dann auch entsprechend verketzert wurden. In all dem hat er uns Jungen Freude an der Theologie vermittelt, hat uns Mut zum Denken gemacht, ließ uns aus dem starren und grauen Gehege der Neuscholastik ausbrechen und hat mit anderen der Legio Sacra heutiger katholischer Theologie, Hans-Urs von Balthasar, Yves Congar, Otto Karrer, Henri de Lubac, so manch einem von uns, der eigentlich in die Seelsorge gehen wollte, dazu verlockt, sich auf das große Abenteuer katholischer Theologie in einer Zeit des beginnenden Umbruchs einzulassen und Theologen zu werden. Also Küng hat viele andere Dinge gesagt und geschrieben, aber das finde ich wirklich schön und zeigt einfach, was Rana bewirkt hat. Und jetzt eine Gegenprobe, Albert Görres, der berühmte Psychotherapeut, ein paar Jahre auch Jesuit. Karl Rahner hat für unzählige strapazierte Köpfe und wunde Herzen, für Legionen von Kirchengeschädigten und Gottesenttäuschten die helfenden Worte gefunden, die ihnen den verschütteten Zugang zu dem verlorenen Gott, zu seiner Schöpfung voller Fürchterlichkeiten, zur blutigen Geschichte und zu seinem quälenden Evangelium, zu seiner lastenden Kirche wieder geöffnet und lieb gemacht hat. Er hat Traurige getröstet, Unwissende belehrt, Irrende zurechtgewiesen und Zweifelnden geraten. Er hat Friedlose auch versöhnt und in alledem das Höchste erreicht, was Psychotherapie nach Freuds Lehre überhaupt erreichen kann, Aussöhnung mit einer unerträglich scheinenden Wirklichkeit, Zustimmung zu allem, was der Zustimmung würdig ist, Auflehnung gegen alles, was nicht hingenommen werden darf. So ist Karl Rahner einer der heilsamsten Psychotherapeuten für all jene Menschen, die sich von der unerträglichen Wirklichkeit abwenden, weil er ein ungewöhnlicher Lehrer der totalen Zuwendung zu einer heilbaren Wirklichkeit ist. Das ist natürlich sehr hymnisch. Vielleicht wäre der Albert Görres kein so blendender Psychotherapeut geworden und Professor an der LMU, wenn er Jesuit geblieben wäre. Karl Rahner war dort öfters eingeladen in der Familie, ich glaube 5 oder 6 Kinder, 2 behinderte Töchter. Und wenn es hieß, um 7 Uhr eingeladen, stand der Pater Rahner um 5 Uhr in der Kalbaustraße und hat dem Professor Görres zunächst mal angepöbelt, kommst du jetzt endlich? Ja, Patrone, wir haben gesagt, um 7 Uhr fährt ihn nach Hause, man setzt sich zu Tisch, man isst und dann sagt eine behinderte Tochter, Anna gleich über den Teller, bei uns wird zuerst gebetet. Aber der Rana hatte immerhin die Größe, sowas auch zu erzählen und deutlich zu machen, das kann auch mir mal passieren. Ja, man merkt einfach, Karl Rana war einer, der selber am Leben stand. Und jetzt bringe ich es noch mit Stichworten auf den Punkt. Das sind alles Stichworte, und das ist nur eine kleine Auswahl, vielleicht auch plakativ, die mit ihm zu tun haben. Heilsuniversalismus und Heilsoptimismus, vielleicht ist das die Mitte, die unausgesprochene Mitte von seinem theologischen Denken, und dazu gehört für ihn eben auch das Fragen. Und in einer Meditation, ich glaube an Jesus Christus, steht der banale Satz drinnen, hartes, nüchternes, bohrendes, wenn es sein muss, Fragen, ist schon ein Akt der Frömmigkeit, die dem geistig wachen Christen geboten ist. Ich glaube, das kann man vor allem von ihm lernen. Es gibt keine Denkverbote. Er hat sich gegen das Tabuisieren von Glaubensfragen ausgesprochen und dafür auch manche Konflikte auch mit Kirchenleitungen in Kauf genommen. Weitere Stichwörter: Gnade als Selbstmitteilung Gottes. Das klingt heute völlig banal, aber es war was anderes als das, was die Neuscholastik geboten hat. Oder das Reizwort anonymes Christentum. Ganz banal mit dem Beispiel, ein Indio, wo noch nie ein Missionar hingekommen ist, irgendwo im peruanischen Urwald, kommt der automatisch in die Hölle, weil er kein Christ ist? Oder lebt der vielleicht in seinem kleinen Stamm von 200 Menschen im Urwald auch sittliche Tugenden, die anonym christliche Tugenden sind? Und er hat nie auf diesem Wort Bestand. Oder eines Kalender-Aphorismus oder Spruch, der Fromme vom Morgen wird einer sein, der etwas erfahren hat, oder er wird nicht sein. Oft wird daraus der Christ von morgen, das klingt weniger fromm, oder der Mensch von morgen, entnommen eigentlich dem Artikel Frömmigkeit früher und heute von 1966. So, ich komme zum zweiten Teil, der viel kürzer ausfällt, aber damit Sie sich entspannen können, zeige ich Ihnen noch ein bisschen was aus diesem Leben. Auch große Theologen sind mal kleine Kinder gewesen, und der mit diesem Hütchen da, das ist der Karl Rana, und der zweite von rechts, das ist der Hugo Rana. So schaute das damals aus. Wenn man in den Orden eingetreten ist 1922, ich wäre gestorben, das waren ja Kasernen. Das ist in Pullach in der Philosophie, Karl Rana ist in der zweiten Reihe, im Talar natürlich, ziemlich in der Mitte. Erkennen Sie ihn? Also er hatte was Grüblerisches, er ist ja Alemanne. Ja, da hat man gepaukt. Das war eine Dressur, ein Drill. Aber es hat auch fürs Leben gehalten. So hat er ungefähr ausgeschaut als Neupriester 1932. Das war die Familie, rechts Hugo Rana. Die Mama wurde 101 Jahre alt, ist 1976 gestorben. Und die hat natürlich ihrem Sohn, als er emeritiert wurde, auch gesagt, jetzt könntest du mal kürzer treten. Links außen die einzige Schwester, Elisabeth Rana, verheiratete Krämer, die habe ich noch kennengelernt. Das ist Karl Rana hier in Wien. Als er hier 39 bis 44 war, da wurden die Jesuitenscholastiker an verschiedenen Orten unterrichtet, in Leins draußen, aber auch in der Kirche am Hof, weil es durften ja nie zu viele versammelt sein an einem Ort, weil man überwacht wurde, bis es eben dann nicht mehr ging. Das ist so ein typisches Rana-Bild mit kämpferischer Pose. Das ist das berühmte Bild mit Kardinal König, hier auf dem Konzil, der Mann mit den weißen Haaren vorne ist Alois Grillmeier. Das war auf der Würzburger Synode, wo man dann immer Karl Rahner Hörer des Wortes macht. Sie wissen die beiden Grundlagenwerke Geist in Welt und Hörer des Wortes. Andere Richtung. Johann Baptist Metz, Karl Lehmann hat auch mal Krawatte getragen, sowas gibt es auch von Josef Ratzinger. Das ist bei einer akademischen Feier in München, neben ihm Kardinal Döpfner, rechts außen Kardinal Volk. Und diese Rede hat der Karl Rahner seinem Assistenten Lehmann vorher nicht gegeben. Und da hat er den Döpfner etwas beschimpft, was dem Döpfner sehr schwer gefallen ist. Und er hat ihm dann gesagt, du solltest mal 2 Wochen Bischof sein, dann merkst du, in welcher Haut man steckt. Also Rahner konnte schon auch draufklopfen, aber ja, er war halt auch ein Mensch, wie man hier sieht, also wenn er am Kanapee lag und Zeitungen gelesen hat. Das andere Bild, er hatte auch als Emeritus dann noch in München Vorlesungen gehalten, eigentlich bis zum Schluss. So, ich hoffe, das hat Sie ein bisschen entspannt. Dann komme ich zum zweiten Teil, aber der ist viel, viel kürzer. Und eben zum Stichwort anthropologische Wende, und das ist ja überall schon mitgeschwungen. Und ich möchte Sie zunächst ein bisschen schockieren mit einem Interview von 1981. Und es ist schon interessant, der Band 31 der Gesamtausgabe fasst die meisten Interviews zusammen. In Interviews kommentiere ich mich natürlich auch selbst und sage es einfacher, gesprächsweise. Das ersetzt natürlich nicht die Lektüre von Artikeln, aber es ist immer interessant, was da so fällt. Die wichtigsten Probleme sind vielleicht die, die die Menschen von heute gar nicht für besonders wichtig halten. Nehmen Sie zum Beispiel die Grundfrage der Theologie nach Gott. Die meisten Menschen von heute würden mindestens an der Oberfläche ihres Alltagsbewusstseins der Meinung sein, dass das erstens einmal gar keine wichtige Frage ist und zweitens, wenn und insofern es eine Frage ist, höchstens die Frage gestellt werden kann, ob und warum und in welcher Hinsicht Gott für den Menschen wichtig ist. Ich halte diese anthropozentrische Frage nach Gott letztlich für verkehrt und bin der Meinung, dass diese merkwürdige Art von Gottvergessenheit vielleicht die fundamentalste Problematik von heute ist. Ich sage nicht, die Menschen reden nicht genug von Gott. Ich sage nicht, es werden nicht genug philosophische und theologische Bücher gedruckt. Aber ich meine, es gibt zu wenig Menschen, die daran denken, dass im letzten Verstand nicht Gott für sie, sondern sie für Gott da sind. So im allgemeinen theologischen Geschwätz des Alltags gehöre ich gerade zu den anthropozentrischen Theologen. Das ist letztlich ein absoluter Unsinn. Ich möchte ein Theologe sein, der sagt, dass Gott das Wichtigste ist, dass wir dazu da sind, in einer uns vergessenden Weise ihn zu lieben, ihn anzubeten, für ihn da zu sein, aus unserem eigenen Daseinsgrund in den Abgrund der Unbegreiflichkeit Gottes zu springen, dass eine Theologie sagen muss, dass der Mensch der ist, welcher, letztlich auf Gott bezogen, sich über Gott vergessen muss. Das ist natürlich selbstverständlich. In diesem Sinne kann man nicht genug eine anthropozentrische Theologie treiben. Schon einfach deswegen, weil selbstverständlich Gott nicht irgendeinen Einzelgegenstand in unserer Welt, auch nicht den nächsten Abschlussstein eines Weltgebäudes darstellt, sondern Gott ist der Absolute, der Unbedingte, auf den wir, aber nicht so im selben Sinne eher auf uns, bezogen sind. Der Anzubetende, in den bedingungslos sich hineinkatapultierend man sich mit Jesus, dem Gekreuzigten, weggeben muss. Das ist das eigentliche, das fundamentalste Problem der Menschen und die Tatsache, dass man das so im Durchschnitt nicht empfindet, ist das fundamentalste Problem heute. Also ich mache nur darauf aufmerksam, das Stichwort Gottesvergessenheit von 1921, etwas, was man heute in der Theologie sehr sagt. Wo kommt denn Gott noch vor? Und man muss sich diese Diagnose wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, aber je älter Rana wurde, desto mehr und bedrängender wurde für ihn die Tatsache, dass die Existenz Gottes für viele Zeitgenossen einfach überhaupt nicht mehr selbstverständlich ist. Nicht so sehr, weil man seine Existenz leugnet, sondern weil es überhaupt keine Frage mehr ist. Weil es überhaupt keine Frage mehr ist. Gott, der Unbedingte, der Absolute, der Jenseitige, indem man sich in Jesus, dem Gekreuzigten, weggeben muss. Und da steckt natürlich unsichtbar dahinter Lateran 4, 12 und 15. Gott ist immer der Andere und alles, was wir von ihm sagen können, ist ihm eher unähnlicher als ähnlich. Ich habe mit Jugendlichen auch, Gott ist wie Gras und Ufer geträllert aus vollen Rohren. Jetzt finde ich das eher eine Qual, wenn ich das in einem Gottesdienst mitsingen muss. Damals hat es mir was gegeben, aber diese Analogielehre, vereinfacht gesagt, die ist schon wichtig und auch für Theologen wichtig. Die Gottesvergessenheit unserer Tage, bei allem Boom von Spiritualität, ist ein nicht zu unterschätzendes Problem. Und Sie haben sicher gemerkt, dass in diesem Zitat jetzt die Vokabel von oder das Schlagwort vom anthropozentrischen Theologe fiel. Und so wurde Rana eben immer wieder charakterisiert und er hat damit Schwierigkeiten gehabt, eben weil es eine Etikette ist und die wurde ihm von außen aufgeklebt. Was meint man oder was meint Karl Rana damit? Die seriösesten Forscher sagen immer, das Herzstück seiner Theologie ist die Gnade. Das war auch seine erste Vorlesung im Wintersemester 1937-38 und da hat er auf das Lehrbuch seines Falkenburger Lehrers Hermann Lange zurückgreifen müssen, weil er ganz überraschend diesen Traktat bekommen hat, aber er hat ihn umbenannt. De Gratia Christi. Gnade muss immer christologisch konnotiert sein. Sie müssen sich vorstellen, wenn man damals in die Fakultät eingetreten ist, hat man nach irgendeinem Radl Traktate zugewiesen bekommen. Die konnte man sich gar nicht aussuchen. Und das ist der Grund, warum Rana immer Gnade, Schöpfung und Sünde hatte. Er hat nie über Christologie gelesen. Erst in Münster, am Ende seines Lebens. Gnade war für ihn im Ursprung nicht geschaffene Gnade, sondern Gott in seiner Selbstmitteilung. Und das ist der Kern des Christentums. Gnade ist nicht etwas Dinghaftes, sondern eine Bestimmung des geistigen Subjekts, das durch die Gnade in die Unmittelbarkeit zu Gott selber gelangt. Und da kommt natürlich auch zum Ausdruck, dass er Jesuit ist. In den Exerzitien macht Ignatius deutlich, dass es eine unmittelbare Gottesbegegnung geben kann. Es war im 16. Jahrhundert eine ungeheuerliche Erkenntnis. Warum? Weil es dann eigentlich keinen Klerus mehr braucht als Zwischeninstanz. Da wurde ein Monopol angegriffen. Rana in seiner Gnadentheologie ist da ein Pionier, würde ich sagen. Vom theologischen Ansatz bei der Selbstmitteilung Gottes aus ist Ranas Theologie von Anfang auch trinitätstheologisch ausgerichtet. Trinität ist eine der schwierigsten Partien in seiner Theologie. Aber er fragt immer nach dem Adressaten der Selbstmitteilung. Und um es jetzt mal in meinen unbeholfenen Worten zu sagen, die Zeit, wo man meinte, das unfehlbare, ewige, immer feststehende Wahrheiten sozusagen vom Himmel fallen, möglichst in die Gärten des Vatikans und dort in einem Container aufbewahrt werden und gelegentlich macht man da einen Deckel auf und wirft einen Wahrheitsknochen dem Volk Gottes vor die Füße. Diese Zeit ist vorbei. Das ist jetzt sehr verkürzt gesagt. Aber da hat er vor allem dran gearbeitet und immer gefragt, was ist denn die Möglichkeit des Verstehens christlicher Offenbarung, so wie das im Grundkurs er gesagt hat, der Grundkurs, der im Übrigen eine Summe ist, die er nicht mehr aus eigener Kraft 1976 hergekriegt hat. Da musste ein Jörg Splett, da musste ein Albert Raffel, da musste ein Harald Schöndorf, da musste ein Karl-Heinz Neufeld mithelfen. Da hat man aus vielen Artikeln Karl Rahners kompiliert, aus den Schriften zur Theologie, 16 Bände. Und da hatte er nicht mehr die synthetische Kraft, aber es ist trotzdem ein sehr empfehlenswertes Buch, Transzendentale Frage. Es wird der Theologie nicht aufgesetzt, Es muss sich aus einer Notwendigkeit herausstellen. Die Frage vom Menschen aus bedeutet keine thematische Anthropozentrik, das ist ja fast schon ein Schimpfwort, sondern ist eine formale Fragestellung. Ich erinnere an den Rahmen. Der prägende Rahmen für Rahners Theologie, die Welt, aus der er stammte, war die Neuscholastik. Und die war mit dieser Enzyklika Leos des 13. 1879 Eterni Patris festgeschrieben, ein weltweites, flächendeckendes, homogenes, in sich abgeschlossenes System, die aber zur Ausbildungszeit Rahners sich bereits als steril gewordenes Lehr- und Schulsystem erwiesen hatte, aber alles auf Latein. Ich habe es vorhin schon erwähnt. Das war aber auch der Grund, warum man relativ leicht von da nach dort wechseln konnte, weil es an allen Fakultäten so gelehrt hat, gewirkt hat. Es war aber eigentlich eine Lehramtstheologie. Man hat Enzykliken, päpstliche Texte, Dokumente positivistisch aneinandergereiht. Das war damals Theologie. Die Theologie der Verkündigung, die ein Hugo Rahner entwickelt hat, da war der Karl Rahner am Anfang mit dabei, auch ein Lotz und ein Lackner, die ist im Stift Altenburg in Niederösterreich entstanden. Ferienkurse für junge Kapläne, wo ein Kardinal Initzer und andere gemerkt haben, die kommen von der Universität, werden geweiht, dann ist man ja in der damaligen Zeit schon ein Halbgott gewesen, mindestens ein Zwischenmensch, Wesen zwischen Gott und den Menschen. Und dann werden die in die Seelsorge entlassen und die Theologie ist völlig untauglich oder unbrauchbar. Und das hat man in den 30er, 40er Jahren, unterbrochen durch den Weltkrieg, natürlich gespürt. Und in diese Zeit hinein ist Rahner gekommen. Papst Franziskus nennt es oft Denzinger-Theologie. Der Begriff stammt natürlich nicht von ihm. Einfach ein Lexikon aufschlagen und sagen, was haben die verschiedenen Konzilien gesagt. Und um es jetzt verkürzt zu sagen, da hat Rahner gesagt, es muss alles eine Rückführung ins Geheimnis sein. Ich habe mal den schönen Ausdruck wo gelesen, es gibt auch die Flucht vor dem Geheimnis in die Plausibilität. Bis hin zu der schönen Anekdote, die ich heute Nachmittag schon verwendet habe, dass ein Kollege von Niels Bohr, Physiknobelpreisträger, auf eine Skihütte kommt, sich wundert über die gekreuzten Hufeisen über der Tür und sagt, Herr Kollege, Sie glauben doch hoffentlich nicht dran, sagt der Kollege, natürlich glaube ich nicht daran, ich bin ja auch Physiker, aber ich habe mir sagen lassen, sie wirken auch dann, wenn man nicht daran glaubt. Also was glaubt, wer angeblich nicht glaubt? Rahner ist originell und gleichzeitig steht er in einer Tradition. Der Kanon der Lebensfragen, wie das Metz genannt hat, der war in dieser Neuscholastik ziemlich ausgeblendet, einfach weil es ein deduktives System war. Und da hat Rahner zusammen mit anderen, geprägt durch einen Martin Heidegger in Freiburg, Doktorvater war aber Martin Honecker, oder durch Joseph Maréchal, einen belgischen Jesuiten, der Kant anders interpretiert hat, und die katholische Maréchal-Schule, zu der auch ein Johann Baptist Lotz gehörte, ganz anders angefangen. Er hat angefangen, bei Menschen zu fragen, so wie das Herr Lesacher eingangs schon gesagt hat. Und er hat natürlich ganz starke spirituelle Wurzeln. Und es wurde ganz lange übersehen. Jesuiten sind nicht hier Theologen und da tut man ein bisschen fromm predigen oder Exerzitien geben. Er hat immer gefragt, wie kann man die Theologie des Ignatius auch für die Theologie fruchtbar machen. Nicht nur in der berühmten Frage der Logik der existenziellen Entscheidung, die auf die drei Wahlzeiten in den Exerzitien zurückgehen. Und die Rahner-Rezeption der 60er und 70er Jahre, die war eben ganz stark gebannt von terminologischen Stichwörtern. Und da gibt es dann eben, das sind Aufsätze, in denen er stark auf Anthropozentrik und auf anthropozentrische Wende zurückkommt. Aber es ist für ihn einfach eine Vokabel. Anthropologie und Anthropozentrik sind Artikel im LTHK, Lexikon für Theologie und Kirche. Glaubensbegründung heute und Gotteserfahrung heute waren Artikel in den Schriften zur Theologie sowie die Überlegungen zur Methode der Theologie. Dort findet man den Begriff. Aber ich würde niemals Rana, das ist jetzt dieser Veranstaltung geschuldet, unter dem Stichwort anthropozentrische Wende oder anthropologische Wende allein fallen lassen. Es gibt eine Doktorarbeit von Peter Eicher, der dann in Paderborn systematische Theologie gelernt hat und von Klaus-Peter Fischer, einem Oratorianer in Heidelberg. Das sind typische Dissertationen in den 60er Jahren. Fischer war, glaube ich, 74, der hat schon mehr die spirituellen Hintergründe von Rana berücksichtigt. Bei Rana steht immer im Hintergrund Thomas von Aquin und Kant und ein Kardinal Ottaviani, einer der Vorvorvorgänger von Kardinal Ratzinger in der Glaubenskongregation, die sich damals ziemlich arrogant Suprema Congregatio nannte, also höchste Kongregation, und er auch Heiliges Offizium hieß. Der Ottaviani war dann doch überrascht, dass Rana erstens mal fließend Latein reden konnte und die Klaviatur der Tradition einfach beherrscht hat. Und da konnte er auch manche, ich würde sagen, an die Wand spielen. Und Rana hat eben mit Thomas von Aquin und mit Kant und mit der Marischalschule versucht, etwas zu entwickeln, was in seiner akademischen Visitenkarte Gott in Welt, ursprünglich als philosophische Doktorarbeit, die aber in der Vorbegutachtung stecken geblieben ist, geplant war, zur Metaphysik der endlichen Erkenntnis bei Thomas von Aquin, oder in Hörer des Wortes grundgelegt ist. Und Hörer des Wortes sind schlicht und ergreifend 15 Vorlesungen bei den Salzburger Hochschulwochen 1937, die letzten, bevor die Nazis die geschlossen haben. Das sind so seine Visitenkarten, und dann hat er lange Patristik gemacht. Dann hat er einfach die Traktate zu verwalten und zu lesen gehabt, die ihm zugewiesen worden waren, unterbrochen durch den Krieg. 10 Jahre, das müssen Sie sich mal vorstellen. Und dann kam natürlich auch der große Umschwung. Warum? Weil im Vorfeld des Konzils und nach dem Konzil sowieso, wo dieses System völlig in sich erodiert ist, man begonnen hat, in der Muttersprache Theologie zu lernen. Was allerdings auch hieß, dass es für einen Afrikaner, der Französisch sprach, nicht mehr so leicht war, nach Innsbruck zu kommen, Deutsch zu lernen, und Filipinos und Koreaner auch nicht. Also ich bin deshalb vorsichtig, das neuscholastische System nur zu kritisieren, weil das auch ein Kommunikationssystem war, und das soll man nicht unterschätzen. Rana hat immer betont, dass sich die menschliche Erkenntnis in der Geschichte vollzieht, dass wir Menschen uns übersteigen, transzendieren, woraufhin, ganz banal gesagt, auf das Geheimnis. Und Theologie ist dann für ihn Reductio in Mysterium und nicht eine Dechiffrierung sozusagen. Einweisung ins Geheimnis ist dafür eine gute Vokabel. Und wir Menschen sind auf Welt und Geschichte verwiesen, und Geschichte wandelt sich immer. Und das ist seine eigentliche Leistung in einer anthropologisch gewendeten Theologie, dass er eben sagt, wir müssen unten anfangen, beim Menschen, Verstehenshorizonte. Was sind die Voraussetzungen, dass ich über ein möglicherweise ergangenes Wort der Offenbarung überhaupt hinhören kann, wenn ich Geist in Welt sein will. Und das betrifft die gesamte Glaubensverkündigung. Dann gibt es kategoriale und transzendentale Kategorien, damit möchte ich Sie jetzt nicht weiter langweilen. Motive für die Verbindung von dem, was wir in der Theologie Anthropologie, die Lehre von Menschen und Theologie nennen, was dann eben die Theologiegeschichte, nicht Rana, als anthropologische Wende bezeichnet, die gründen, Rana würde jetzt sagen, im schlechthin Christlichen des Christentums, nämlich in dem Gottmenschen Jesus Christus. Und das grundlegende Datum christlicher Offenbarung Und genau das ist Selbstmitteilung Gottes, ist für Rahner die Tatsache der Inkarnation, die Menschwerdung Gottes. Und da steckt er in einem großen Traditionsstrom. Auch ein Duns Scotus hat Jahrhunderte vorher gefragt, wäre Gott auch Mensch geworden, wenn die Schöpfung nicht schiefgegangen wäre? Oder war Menschwerdung immer schon im Plan Gottes? Gibt es, in der Neuscholastik heißt es dann, supralapsarisches Heil, Heil, das schon vor dem Fall, vor dem Sündenfall gedacht war oder nicht? Und da merkt man dann im Übrigen, wie Theologien auseinandergehen. Wie ein Balthasar anders denkt und tickt wie ein Karl Rahner. Wo große Ströme zusammenkommen, ob man staurologisch, kreuzestheologisch denkt oder inkarnationstheologisch, orthodoxe Theologie, westliche Theologie. Wo man zu der Frage kommt, warum kommt im Credo vom Leben Jesu nur der Anfang und das Ende vor? Geboren, gelitten, gestorben, begraben. Von diesen beiden Polen wird das Leben Jesu absorbiert und alles dazwischen weisen wir der Frömmigkeit zu. Rosenkranz, Leben Jesu, Meditationen, Litaneien. Und da hat Rahner nachgedacht, wie können wir das in der Architektur der Theologie unterbringen. Ein berühmtes Stichwort, das Sie sicher schon gehört haben, ist zum Beispiel auch übernatürliches Existenzial. Man könnte sagen, aber zu diesen großen Theologen gehöre ich nicht, dass sich die anthropozentrische Wende der Theologie wie ein roter Faden durch das Werk Karl Rahners zieht, habe ich mal gelesen. Ich habe vorhin auf diese verschiedenen Aufsätze schon hingewiesen. Wichtig ist für mich ein banaler Satz, die Glaubensbegründung darf ruhig beim Menschen beginnen und ist nicht etwas, was von oben nach der Vogel Friss- oder Stirbmethode aufgesetzt ist. So, und hier breche ich jetzt ab. Da habe ich das nochmal, das sind diese Aufsätze, in denen Sie die Belege finden würden. Kleine Eigenwerbung noch, obwohl es den Kreis nicht mehr gibt. Solange ich Doktorand war, das sind alle Professoren geworden, bis auf mich, Roman Siebenrock in Innsbruck, Günter Wasilowski in Berlin, Arno Zalauer, Paul Rulanz, Walter Schmolli und ich, Schmolli ist jetzt Caritas-Direktor in Vorarlberg, versucht aus einer anderen Generation heraus, also nicht mehr Lehmann, Metz, Vorgrimmler, Neufeld, die immer alles wissen und vor allem immer alles besser wussten, mit anderen Hintergründen den Denkweg Rahners nachzuzeichnen. Das Buch ist vergriffen, aber es gibt es natürlich noch irgendwie antiquarisch. Ich ende mit zwei Zitaten aus einer anderen Generation, Ulrich Ruh und Albert Raffelt. Beide waren lange Assistenten bei Karl Lehmann in Freiburg. Ruh war lange Chefredakteur der Herder Korrespondenz und der hat im Internetportal katholisch.de einen Artikel, wo er fragt, warum wir unbedingt Karl Rahner lesen sollten. Und sein Fazit lautet da: Es könnte Kirche und Theologie der Gegenwart in mehrfacher Hinsicht nicht schaden, wieder neu in die Schule der großen Kirchenväter des 20. Jahrhunderts, nicht zuletzt Karl Rahners, zu gehen. Gerade angesichts der hierzulande verbreiteten Verstiegenheit, Verbissenheit oder auch Kurzatmigkeit aktueller Debatten über Glaubens- und Religionsthemen. Und der andere, Albert Raffelt, das ist von 2004, also auch schon 16 Jahre her. Ich lese nun Rahner seit 40 Jahren, geben Sie also 16 Jahre mehr dazu. Für mein Glaubensleben ist das immer noch eine Lektüre, die meine Stimmung hebt. Und zwar nicht, weil das ein Optimismus naiver Art wäre, sondern weil hier eine Universalität der Heilszusage bedacht ist, die einen Klang hat, der angesichts der pluralen Situation der Gesellschaft und ihrer Widersprüche, die ja bei Rahner auch alle vorkommen, wirklich befreiend ist. Mein Tipp ist also, lesen Sie Karl Rahner. Es lohnt. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.